Bist du Team Zahnzusatzversicherung? Braucht man oder eher kann man machen, muss man aber nicht?
Ja, du kannst direkt bei uns anfangen, Jose.
Und da kommt wieder, inwieweit eine gute Zahnzusatzversicherung, die das gut abdecken kann, hilfreich wäre.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Schulkindalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Pädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Helene, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir mal über das Thema Zahnzusatzversicherung sprechen. Und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Das ist die liebe Jose Assis. Und deswegen willkommen, Jose. Schön, dass du da bist.
Hallo Anja. Hallo Helene. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns, dass du da bist und wir mit dir als Expertin, also als Zahnärztin, mal über das Thema Versicherung sprechen können, um zu schauen, was braucht man da eigentlich.
Aber starten wir doch sonst vielleicht mit einer privaten Frage. Wie bist du denn dazu gekommen, Zahnmedizinerin zu werden, also Zahnärztin?
Also ich wollte schon immer, komme aus einer Medizinerfamilie, etwas machen, womit ich Menschen helfen kann, mit Medizin verbunden, aber nicht so ganz theoretisch, auch mit praktischen Sachen verknüpft. Und da kam ich ganz zufällig, habe ich eine Zahnärztin getroffen, die sehr von ihrem Beruf geschwärmt hat, wie sie Menschen helfen kann, ohne dass sie irgendwie schwer krank sind und trotzdem denen wirklich was Gutes tun kann und sie auch viel Spaß daran hat, was auch ein handwerklicher Beruf ist. Und dadurch bin ich dazu gekommen und ich mag meinen Beruf. Ich mag ihn wirklich sehr gerne, vor allem wenn Patienten kommen, die ängstlich waren, die lange nicht mehr gelächelt haben und dann nach mehreren Sitzungen freudestrahlend wieder rausgehen und mehr Selbstbewusstsein haben und dadurch auch zusätzlich auch noch die Mundgesundheit verbessert bekommen haben. Das ist, ich glaube, das ist die schönste Belohnung.
Meine 5-jährige Tochter möchte auch gern Zahnärztin werden. Was würdest du ihr als guten Ratschlag mit auf den Weg geben?
Als guten Ratschlag? Also wenn sie das möchte, soll sie da einfach hinterher ausprobieren, ein Praktikum machen. Sie kann auch gerne zu uns kommen. Nachwuchs wird immer gesucht. Ja, wenn es ihr gefällt. Es ist ein schöner Beruf. Es wird immer überall auf der Welt, wird sie dadurch Arbeit finden. Und auch sie wird vielen Leuten auch Freude bereiten, auch wenn dieser Beruf vielleicht nicht bei allen sehr, sehr angesagt ist. Also meine Tochter, die ist 8 und die meint da so, ach Mama, ich hab dich so lieb, aber so Zahnärztin wäre vielleicht nicht so ganz meins. Also schön, also deine Tochter kann gerne zum Praktikum bei uns vorbeikommen.
Ja, gerne. Ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. Also die ersten paar Male hatte sie auch ein bisschen Angst bei der Zahnärztin, da den Mund aufzumachen und so. Aber seitdem ist sie total begeistert. Hat auch die Kleine angesteckt, hat sich da ganz mutig auf den Stuhl gesetzt, gesagt, so Lea, du musst jetzt den Mund aufmachen, ganz weit. Guck mal, so wie ich. Ganz süß.
Oh, wie schön. Dann war das, ja, da hat die Kollegin sehr gute Arbeit geleistet, dass ihr die Angst genommen hat und sie sanft rangeführt hat und die Euphorie in ihr geweckt hat.
Ja, das haben sie schon. Jetzt hat sie eine Zahnspange. Aber da kommen wir, glaube ich, noch zu. Die Idee zur heutigen Folge kam uns, als wir in unserer Folge zum Thema Versicherung für Kinder auf das Thema Zahnzusatzversicherung kamen und dass es sinnvoll sein kann, gerade im Hinblick auf das Thema Kieferorthopädie, aber eben auch nur kann. Und da haben wir gedacht, wir sprechen mal mit einer Expertin, die tagtäglich mit dem Thema arbeitet. Und deswegen die erste Frage an dich. Bist du Team Zahnzusatzversicherung? Braucht man oder eher kann man machen, muss man aber nicht?
Kann man machen, muss man nicht. Es kommt von Fall zu Fall drauf an. Es kommt wirklich Unterschied drauf an. Ich bin keine Kieferorthopädin, ich bin sozusagen, ich bin nur Zahnärztin in dem Fall. Ich sehe aber jedoch bei unseren Patienten, dass viele, die von Anfang an, von klein auf eine sehr gute Mundgesundheit hatten und so weiter, dass die weniger Bedarf hinsichtlich dessen hatten. Wir haben aber auch viele, viele Patienten, die immer wieder neue Füllungen brauchen, Kronen, Wurzelkanalbehandlung und so weiter. Und wenn es nicht einfach irgendwo mal schnell gehen soll, sondern es muss auch mit guter Qualität gemacht werden, dann braucht der Zahn auch dementsprechend auch seine Zeit, die entsprechenden Materialien. Und das wird auch von den Krankenkassen, von den gesetzlichen auch nicht dementsprechend vergütet. Und das kann dann langfristig auch etwas teurer werden. Darum empfehle ich bei vielen Patienten, die dann doch zu uns kommen, empfehle ich dann langfristig, auch wenn sie schon teils saniert sind, auch nochmal eine Zahnzusatzversicherung zu machen, also abzuschließen. Weil die Zahnzusatzversicherung, die übernehmen ja auch zum größten Teil, je nachdem, was für einen Tarif man abgeschlossen hat. Ich kann jetzt auch keine Werbung für irgendwas machen, weil ich mich selber jetzt nicht in den Bereichen so gut auskenne, aber die übernehmen laut unseren Patienten viele Zahnreinigungen, auch mehrmals im Jahr. Die übernehmen Kosten bis zu 90% von Zahnersatz, auch von Implantaten, Kronen, Brücken und so weiter. Alles, was auch irgendwie lose oder fest im Mund sein soll. Und was auch wichtig ist, auch bei den jungen Leuten, auch Füllungen, die Kunststofffüllung, Keramikfüllung, also diese zahnfarbenen, ästhetischen Füllungen, die sind ja nicht im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse mit beinhaltet. Die werden dann, je nachdem, was für einen Vertrag man abgeschlossen hat, werden die dann von den Zahnzusatzversicherungen mit übernommen. Und je jünger der Patient ist, und je mehr Zähne er im Mund hat, desto günstiger bekommt er noch dementsprechend die Zahnzusatzversicherung. Das muss man noch wirklich im Hinterkopf haben. Es macht schon einen großen Unterschied, ob jemand 16 ist, alle Zähne hat und dann eine Zahnzusatzversicherung abschließt, als jemand, der jetzt ein Patient, der Mitte 50 ist und durch, sei es ein Unfall, sei es irgendwie durch eine Krankheit oder sonst irgendwie selbstverschuldet, sämtliche Zähne verloren hat und die dann ersetzt werden müssen. Das macht dann monatlich doch schon viel aus. Und was die Kosten für die Kieferorthopädie betrifft, ist also, ich bin jetzt keine Kieferorthopädin und kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber du meintest auch gerade, deine kleine Tochter hat eine Zahnspange und so weiter. Und ich glaube, ein Teil musstet ihr wahrscheinlich vielleicht für die Frühbehandlung selber bezahlen, der dann auch von der Krankenkasse wieder zurückerstattet wird, aber ist so ein bestimmter Prozentzahl. Kann das sein, Helena?
Ja, genau. Also wir zahlen gerade, ich glaube, 15% selbst, wobei wir noch nichts bezahlt haben. Und wenn die Behandlung erfolgreich ist, dann kriegen wir das zurück.
Genau. Es ist aber auch so, dass einige Behandlungen auch später, es gibt die Frühbehandlung, ein Teil später wird es aber auch so sein, dass wenn die Kinder so bestimmte Brackets bekommen und so weiter, dass die dann dementsprechend silber sind. Aber da kommen ja auch dann die Zahnarzthelferinnen oder auch vielleicht auch die Kollegen, die dann sagen, hey, willst du das in Silber haben oder willst du es in Weiß haben? Das Kind muss natürlich in Weiß haben. Und das ist dann mit Zusatzkosten verbunden. Und da kommt wieder, inwieweit eine gute Zahnzusatzversicherung, die das gut abdecken kann, hilfreich wäre.
Und was sie kostet, ja. So, fangen wir mal vorne an. Ich glaube, der teuerste und größte Punkt bei Zahnzusatzversicherung ist natürlich das Thema Zahnersatz. Du hast das schon mal angesprochen. Ich habe mal gehört, dass eine Brücke günstiger ist als ein Stiftzahn oder Implantat. Ist das eigentlich das Gleiche, Implantat und Stiftzahn? Oder gibt es da noch einen Unterschied?
Genau, ein Implantat, das wird ja in den Kieferknochen sozusagen, das hört sich jetzt gerade dramatisch an, ist es aber nicht so reingebohrt, damit es später so den Zahnbereich so ersetzen kann und den Knochen in dem Bereich auch hält. Im Volksmund sagt man Stiftzahn dazu, aber ist das ein Implantat. Also es ist unterschiedlich. Ich habe jetzt auch Zahnärzte erlebt, die oder auch von anderen Kollegen oder Patienten gehört, wo die Brücken doch etwas teurer sind als vielleicht woanders. Und das ist aber jedem Kollegen selbst überlassen. Implantate in der Regel sind ein Ticken teurer. Wenn es gut gemacht werden soll, sind die doch etwas teurer als eine normale Kronenbrücken dementsprechend.
Von welchen Summen sprechen wir denn da hier?
Also ab 2.000 Euro aufwärts im Durchschnitt in Deutschland.
Für ein Implantat?
Für ein Implantat.
Und bei einer Brücke werden ja die gesunden Zähne außenrum abgefeilt, abgeschliffen, damit dann die Brücke da drauf kommt, richtig?
Genau, also teilweise sind es gesunde Zähne, die dann beschliffen werden, teilweise sind es Zähne, die schon Füllung oder Kronen hatten, dementsprechend dann halt mitverwendet werden. Aber bei jungen Menschen, sagen wir es durch einen Unfall oder weil der früher mal eine Füllung hatte, die dann etwas tiefer wurde und dadurch eine Wurzelkanalbehandlung erfolgen musste, die dann vielleicht nicht so ganz so gelungen ist und der Zahn dann dementsprechend raus musste und die anderen Zähne sind gesund, das ist natürlich ärgerlich, wenn die Nachbarzähne dann mitbeschliffen werden. Dann empfehlen wir meistens auch immer Implantate, die dann bei chirurgisch erfahrenen Kollegen dann gesetzt werden.
Was kostet denn so eine Brücke im Vergleich?
Oh, das ist unterschiedlich. Also das ist wirklich unterschiedlich. Ich habe von Praxen gehört, von München, Hamburg und so weiter, die nehmen teilweise bis zu 4.000, 5.000 Euro. Bei uns oder auch in anderen Praxen ist es etwas günstiger. Es kommt darauf an, wie der Patient auch versichert ist, ob er den Bonus hat zur Kontrollbehandlung da war. Aber in den letzten Jahren zur Kontrollbehandlung regelmäßig da war, jedes Jahr, da kriegt er den 75% Bonus zurzeit. Und da wäre es dementsprechend günstiger. Ich glaube, letztens hat eine Patientin ungefähr 400 Euro oder so bezahlt für eine dreigliedrige Brücke. Ich weiß noch nicht, wie weit wir das so sagen dürfen, beziehungsweise Werbung machen und dies und das, wie regelrecht konform das ist. Aber es ist eine Spanne zwischen einigen 100 Euro bis einigen 1000 Euro.
Weil im Prinzip ist es ja bei euch auch so, dass ihr den Teil, also einen Großteil ja mit der gesetzlichen Versicherung abrechnet und dann bleibt ja quasi ein Teil für die Patienten übrig.
Genau.
Ist denn das dann, also die hat 400 Euro bezahlt, das heißt wahrscheinlich so um die 1400 insgesamt hat es dann gekostet?
Pi mal Daumen, ja. Es kommt auch mal drauf an, welches Labor man wählt. Die Laborkosten kommen ja auch nochmal drauf und das ist auch ein entscheidender Punkt, ob das die Zahnarztpraxis ein Eigenlabor hat oder man Labore, die in einem Ausland arbeiten oder jetzt hier in Deutschland oder in welches Labor.
Und ist es bei Implantaten auch so? Also wenn ich mich für ein Implantat entscheiden würde und gesetzlich versichert wäre, dass ich einfach die gleiche Summe wie bei der Brücke bekommen würde von der gesetzlichen und dann bleibt einfach meine Zuzahlung höher?
Nein, bei Implantate sind rein privat getragene Leistungen. Auch die Kronenbrücken, die dann später auf Implantaten appliziert werden, die werden dann anders vergütet. Das ist rein privat, das Implantat selber ist rein privat, die Kronen oder Brücken, die da entsprechend drüber gesetzt werden, die, also nennt man Suprakonstruktion, die ist dann auch, die wird auch anders vergütet als bei normalen gesetzlichen Kronenbrücken. Es ist schon teurer, es wird weniger, da kommt weniger Zuschuss drüber.
Ach, guck an, ich dachte, dass man dann einfach entscheidet, okay, man kriegt irgendwie die gleiche Summe von der Krankenkasse und kann dann entscheiden, okay, zahlt man weniger on top für eine Brücke oder mehr für ein Implantat, aber schon mal.
Nicht unbedingt. Es gibt nur einige Fälle, wo zum Beispiel junge Menschen, Unfall, Krankheit und so weiter, vielleicht, da kenne ich mich jetzt aber auch nicht hundertprozentig damit aus, wie das da abläuft. Da wird nochmal ein Antrag gestellt und da schauen die Patienten dann nochmal, also die Krankenkassen, und da gibt es so eine Einzelfallentscheidung. Mir auch schon gehabt, dass da Einzelfallentscheidungen dann getroffen wurden und das dann teilweise mit übernommen wird.
Ja, ach spannend. Schau mal an, das wusste ich auch nicht. Wie viele Brücken oder Implantate hat denn so ein Durchschnittsbürger bis zum 60. Lebensjahr? Was schätzt du?
Das kann man nicht so sagen. Es kommt darauf an, wie jemand, was für einen Start im Leben diese Person hatte,
ja,
von klein auf an, wie die Pflege war, wie die betreuenden Elternteile, betreuenden Personen dahinterher waren und auch später im Teenage-Alter. Man sagt, alle, die ihre Zähne so gut bis 30, also sauber gepflegt haben, gut erhalten haben, regelmäßig gereinigt haben und auch mit der Ernährung allen drum und dran gut drauf geachtet haben, dass sie lange ihre Zähnezangen behalten können. Das kann man wirklich nicht sagen. Und dann hat man aber auch 30-Jährige, die, also schon, wo ich 80% der Zähne ziehen musste.
Ja, spannend.
Aber ich habe schon einige Patienten, die auch wirklich sehr gut etabliert waren, die aber auch einige Brücken hatten, wo dann die Pfeilerzähne, also die Brücken, also die dann beschliffen sind, das sind die Pfeilerzähne dementsprechend, für die dann hops gegangen sind. dementsprechend dann halt nochmal eine weitere Versorgung brauchten oder sich für Implantate entschieden haben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, stimmt, das kommt dann auch noch hinzu. Und würdest du sagen, dass das, also wie du sagst, was mit Zahngesundheit zu tun hat und Ernährung, aber schon auch was mit Genetik? Also mit
ja,
vererbt, also das ist so
das
meine Erfahrung, also das ist so meine eigene Erfahrung, aber auch die Erfahrung im Kundenkreis, dass da ganz viele sagen können, so nee, meine Eltern hatten schon schlechte Zähne und bei mir geht's jetzt irgendwie auch los. Oder aber auch das Gegenteil, so meine Eltern haben irgendwie mit Mitte 70 noch ihre eigenen Zähne und bei mir ist auch alles okay. Also ist das genetisch, kann man das sagen?
Es gibt eine genetische Komponente, vor allem bei guten Zähnen, bei guten Zahnerhalt, bei guten Zahnsubstanzen. Die dann mitteleuropäische Zähne haben teilweise etwas weicheren Schmelz. Da ist dann halt aber auch die Ernährung, die jetzt auch jetzt gerade ist, mit sehr viel Säure und immer wieder Snacken, auch sei es ein Obstsäfte, Fruchtschollen von klein auf, trägt ja auch viel dafür da, dass doch der Schmelz stärker angegriffen wird. Jedoch bin ich der festen Überzeugung, dass Pflege, dass die manuelle Mundhygiene kombiniert mit einer Ernährung wirklich das A und O sind. Und natürlich regelmäßigen Besuch beim Zahnarzt mit der Reinigung. Klar, wenn Parodontose, so eine Zahnfleischerkrankung in der Familie prädisponiert ist, dann weiß man, man sollte vielleicht noch ein bisschen, einen Ticken mehr drauf achten. Vielleicht statt einmal im Jahr zur Zahnreinigung lieber zweimal im Jahr hingehen.
Spannend. Das heißt, es gibt aber Unterschiede in der, was ist es dann, Ethnie, was Zähne angeht, wenn du sagst mitteleuropäische Zähne? Das ist ja auch spannend.
Warum sollte es das nicht? Das gibt es doch bei vielen Gesundheitsthemen.
Ja, total, aber ich hätte gedacht, dass Zähne sowas, aber macht schon Sinn, weil man ja auch einfach andere Dinge isst, ne? So Südamerika ganz viel Reis und Bohnen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, aber das über Generationen hinweg halt auch isst. Nicht nur der einzelne Mensch in seinem Leben, sondern das ist ja dann auch sowas. Doch total, kann ich mir total vorstellen. Helene träumt richtig überlegt.
Ich denke da so weiter drüber nach, was das so bedeutet. Gibt es dann auch Dinge an mitteleuropäischen Zähnen, die es, keine Ahnung, an anderen Zähnen nicht gibt? Also, dass man sagen kann, okay, das Thema, keine Ahnung, Kreuzbiss ist irgendwie bei einem mitteleuropäischen Gebiss mehr ausgeprägt als woanders?
Das Einzige, was mir so kieferorthopäisch so ein bisschen einfällt, kennt ihr noch die Habsburger Familien, die den Unterkiefer, ja. Genau, Anja, die den Unterkiefer sehr weit nach vorne haben. Also man sieht es jetzt nicht, aber Anja hat es genau dargestellt, die den Unterkiefer sehr weit nach vorne haben. Das war aber auch, hat aber auch andere Komponente gehabt, weil auch in diesen Kreisen auch immer wieder untereinander geheiratet. Und dann, also auf jeden Fall, also es gibt natürlich Bereiche, aber das ist dann auch, wie die Gene weitervererbt werden, welche Gene wieder aufeinandertreffen und so weiter. Aber dass das unbedingt ein Kreuzbiss, dass es daran liegt. Also man sieht überall einen vorher vorstehenden Unterkiefer bei vielen Ethnien, bei vielen Kleingruppen. Man sieht auch, aber auch wirklich kleine Kiefer, also im Oberkiefer, dass der obere Bereich zu klein ist und dass die Kinder dementsprechend eine Frühbehandlung im Kieferorthopäden brauchen. Also nicht nur hier in Mitteleuropa, sieht man auch im Südostasien, also sieht man überall.
Und vieles ist ja dann auch die Frage nach der Henne und dem Ei. Also zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt familiäre Sachen, die immer wieder auftreten, da ist ja aber auch die Frage, also gerade bei gesunden Zähnen übernimmt man natürlich auch irgendwie die Hygiene der Eltern, ne, durch Vorbild. Und man übernimmt aber auch einen Ernährungsstil der Eltern. Also ein Kind, das jetzt bei Eltern aufwächst, die einfach nicht viel, also wir zum Beispiel essen in der Familie nicht viel Süßigkeiten. Und Lina würde auch heute immer eine Wiener Wurst, die natürlich auch süß ist, also das braucht man sich der Illusion nicht hingeben, aber bevorzugen zu einem Schokoriegel. Also weil sie einfach anders bei uns aufwächst, ne, als andere Kinder.
Aber ich habe ja Linie auch kennengelernt damals auch. Also da hast du ihr auch von Anfang an die Zähne sehr, sehr gut gepflegt. Du hast sie wirklich schön über Kopf, also da haben wir uns unterhalten. Also du warst sehr, sehr stark hinterher. Und das ist es auch halt, wie viel Zeit investiert ist ein Elternteil in der Lage zu investieren abends und dem Kind das spielerisch beizubringen und das zu motivieren, das auch selber zu machen nach dem Essen oder wenn was Süßes gegessen worden ist, sei es ein Apfel, sei es jetzt irgendwie ein Apfel nicht, aber sei es eine Banane oder etwas Honig, putzt das Kind auch regelmäßig und zumal selber hinterher, hat es die Motivation oder nicht. Und dann hat man natürlich aber auch Fälle, egal wie gut das Elternhaus hinterher war, wie gut die Zahnärzte das Kind motiviert haben, dass die Kinder dann selber nicht mehr die Motivation hatten, im Teenageralter etwas zu machen. Oder aber auch viele Erkrankungen, auch Magersucht, die dann junge Mädchen, aber auch Jungs dazu motiviert haben, das, was sie gegessen haben, wieder auszuspucken. Also, und diese Säure, die hatte noch natürlich immer wieder durch das ganze Spucken, Erosion nennt sich das, an den Zähnen. Das sind so durch säurebedingte Zerstörung an der Zahnoberfläche, an den Zahnschmelz. Und das ist schon viel, weil der Zahnschmelz, muss man sich vorstellen, ist ja die härteste Substanz des Körpers, ist sogar härter als der Knochen. Und dass der so zerstört wird und dann alles, was drunter ist, geht dann viel, viel schneller.
Mhm. Und wie man ja mal lernt, man kann den nicht wieder aufputzen.
Nein. Also es gibt, man hört von Produkten und Aufputzen und sowas. Nein.
Ja, behaupten, ja. Gab's ja eine Zeit lang, weiß ich noch, eine Zahncreme, die das behauptet hat. Ich nenne da jetzt keine, ne? Aber die behauptet das hoffentlich nicht mehr.
Doch.
Ja? Guck an. Das dachte ich nicht.
Ja. Ich finde das ganz spannend. Also wenn wir jetzt gerade so bei dem Thema Zahnhygiene sind, was offensichtlich da auch noch für Mythen grasieren. Also ich weiß noch, dass unsere Zahnärztin, als wir das erste Mal da waren, noch gesagt hat, also keine Milch oder keinen Saft mehr nach dem Zähneputzen. Und ich war so, ja klar, also verstehe ich nicht.
Haben das manche gedacht oder was? Dass man
ja,
das
tatsächlich. Also sie sagt immer wieder, dass dann Leute kommen und sagen, so nach dem Zähneputzen, dann noch eine Milch mit Honig. Und sie hat selbst erzählt, dass es bei ihr zu Hause noch war. Ihr Vater ist auch Zahnarzt und die Kinder haben nach dem Zähneputzen vorm ins Bett gehen noch eine heiße Milch mit Honig bekommen.
Lustig.
Und das ist verrückt, ne, wie sich das. Ich habe zum Beispiel auch noch gelernt im Kindesalter, dass man nach dem Essen eine halbe Stunde warten soll, bevor man Zähne putzt, weil man dann irgendwie auch den Zahnschmelz angreift. Und das habe ich meine Zahnärztin jetzt gefragt. Und die hat gesagt, nee, das stimmt nicht mehr. Also das hat man früher mal gedacht, aber es gibt keine Studien, die das belegen und heute sagt man das nicht mehr.
Also man hört es schon, dass man es heute nicht mehr sagt. Viele sagen das nicht mehr. Ich habe jetzt auch nicht von irgendwelchen Studien dafür gehört. Jedoch ist es jetzt aber so, wenn man was Säurehaltiges, wenn man etwas Säurehaltiges irgendwie gegessen hat oder getrunken hat, sei es denn Fruchtsäfte, Milch oder auch ein Apfel, das ist jetzt sehr säurehaltig. Dann einfach den Mund durchspülen oder ein bisschen warten mit dem Zähneputzen, damit der Speichel nochmal überall rangeht. Was ist ja noch säurehaltig? Oder dann auf jeden Fall warten. Also so würde ich das immer noch, so sage ich das immer noch meiner Tochter.
Tatsächlich sage ich das, also kenne ich das auch so, dass man besonders nach Obst und sowas das nicht gleich machen soll.
Genau, alles was säurehaltig ist, ein bisschen abwarten. Oder wenn es man eilig hat, einfach nochmal den Mund ausspülen mit klarem Wasser. Und bei Süßen sagen wir es aber etwas anders. Dann wirst vorbildlich, wenn man die Zeit hat, dann nochmal schnell selber die Zähne nach Süßen hinterher putzt.
Ach, guck an.
Und würdest du sagen, es ist eine halbe Stunde? Also wenn du sagst, ein bisschen warten oder?
Also da, es kommt immer auf das Milieu, also ja, was man gegessen hat und das Mundmilieu, aber ich sage auch meiner Tochter, immer eine halbe Stunde warten.
Ja, spannend, weil genau, ich hatte das auch noch gelernt und mein Mann sagte, er hat das nicht gelernt. Und dann haben wir uns immer gezofft, wie es bei den Kindern ist, weil oft ist es ja dann doch nach dem Abendbrotessen ins Bett und Zähne putzen. Und ich war immer, nee, noch eine halbe Stunde warten. Und die Zahnärztin hat auch gesagt, nee, muss man nicht.
Ja, also ich glaube, wenn ihr Abend ist, ist ja nicht so, dass sie dann nur Obst, jetzt Äpfel essen und dann jetzt sofort Zähne putzen müssen. Wenn sie ganz normal Abend essen, sei es wie Pasta oder sonst was, können die ganz sofort normal Zähne putzen.
Zu meiner Frage, da weiß ich eigentlich die Antwort, aber trotzdem ist das auch ein Mythos oder habe ich da vielleicht was falsch gemacht? Es gibt ganz viele Menschen, die ihre Zähne putzen und danach frühstücken, also direkt danach. Und ich frage mich, ist das jetzt nicht komplett sinnlos, weil ich putze die Zähne nach dem Frühstück?
Ich putze die Zähne auch nach dem Frühstück an, ja.
Okay.
Also da sagen, aber es muss ja sein, da war die Schulzahnärztin bei meiner Tochter, die haben das auch wieder anders erzählt oder sie hat es anders mitgenommen. Ich glaube, die Kollegin hat schon richtig erzählt, ob sie es vielleicht anders mitgenommen. Und also wenn man es heißt immer, putz abends deine Zähne, um deine Zähne zu erhalten nach dem Essen. Putz sie aber morgens, bevor du aus dem Haus gehst, um deine Freunde zu erhalten.
Ich würde noch mal gern kurz zurück zum Thema Zahnersatz. Ab wann ersetzt man denn nicht mehr einzelne Zähne, sondern ab wann fertigt man denn ein komplettes Gebiss? Kann man das sagen, wenn x Zähne fehlen? Oder ist das auch wieder davon abhängig, wie viel Brücken und abgefeilte Zähne man schon hat?
Da muss ich sagen, da haben die Krankenkassen eigene Bestimmungen. Da ist es auch so, ab so und so viel Restzahnbestand kriegt man keinen Zuschuss mehr für die Kronbrücken. Also für die Brückenversorgung, festsitzende Versorgung, sondern da hat man eher den Anspruch auf diese Prothesenversorgung. Da ist es aber auch so, wie viel das jetzt genauso ist, will ich nicht raus, und da kennt sich unsere Abrechnungsdame am besten aus. Die Krankenkassen haben ihre Richtlinien, ab so und so viel fehlenden Restzahnbestandteil bezuschussen sie eher die Prothesen. Also entweder so eine kombiniert festsitzende Prothesen oder einzelne Kronen mit Prothesen, die dann mit Klammern verbunden sind. Es ist funktionell tragbar. Das ist das, was die Krankenkassen, was die Richtlinien sind. Funktionell, es ist wirtschaftlich. Ob es dann so ästhetisch ist und so gut für den Patienten, ist auch wiederum was anderes. Und da kommt auch wieder die Frage, ob man doch nicht lieber selber noch mehr rein investiert und sich dann dementsprechend zusätzliche Implantate reinsetzen lassen, falls die Gesundheit das mitspielt und nichts dagegen spricht, und dann dementsprechend dann wieder was Festsitzendes hat, damit dadurch doch die Lebensqualität doch etwas anders als mit etwas Herausnehmbarem.
Heißt das dann, für ein Gebiss werden auch noch gesunde Zähne dann gezogen? Also wenn dann dieser Punkt erreicht ist, dass man sagt, okay, die Krankenkasse zahlt jetzt eine Prothese?
Nein, also gesunde Zähne sollte kein Zahnarzt ziehen, wenn da jetzt nichts dagegen spricht. Also es sei denn, da sind bestimmte medizinische Dinge, die dagegen sprechen, dann können die gezogen werden, wenn sie nicht in das gesamte Konzept reinpassen. Muss aber mit dem Patienten gut kommuniziert werden und gut dokumentiert werden, weil einfach so gesunde Zähne einfach so ziehen, nur damit es in den Richtlinien reinpasst, machen wir hoffentlich nicht.
Ich sehe immer wieder im Fernsehen Werbung oder ab und an mal zum Thema Haftcreme und frage mich immer, wann brauchen Menschen Haftcreme und wann nicht? Also mein Vater hat ein Gebiss, das ist mittlerweile 81. Benutzt halt keine Haftcreme. Ist das dann wieder abhängig von der Ausführung der Prothese oder gibt es da allgemeine Regeln?
Unterschiedlich. Also es kann von der Prothese liegen, dass es vielleicht nur erstmal eine vorübergehende Prothese ist, nachdem Zähne gezogen worden sind, und dann muss es eine Prothese erstmal in den Mundbereich, und die ist aber nicht perfekt angepasst und der Knochen verändert sich auch nochmal, weil der Knochen sich in den nächsten Wochen nach der Extraktion, nach dem Zähneziehen auch weiter zurückzieht und dann dementsprechend etwas Luft unter der Prothese ist, dadurch zur Kippelbewegung kommt und die erstmal unterfüttert werden, also müsste, aber deshalb bräuchte dann der Patient etwas Haftcreme. Kann aber auch daran liegen, an dem Gebiss des Patienten selber oder beziehungsweise, wenn er zum Beispiel in dem Fall gar keine Zähne mehr hat und hat eine Totalprothese, also eine komplette Prothese, eine komplette Zähne ersetzt, keine eigenen Zähne mehr, in dem entsprechenden Kiefer, und er hat jetzt nicht die Haftung. Das ist meistens im Unterkiefer der Fall, weil wir nicht keinen Gaumenbereich haben, und bei vielen Patienten hält diese Prothese nicht einwandfrei. Da wird noch mit einer Haftcreme nachgeholfen. Es gibt dann auch wieder Patienten, die dann plötzlich sehr, sehr viel abgenommen haben. Alterungsprozess, Krankheit, Gewichtsabnahme, auch sei es einfach gesundheitliche Gewichtsabnahme, und dadurch nach einigen Wochen, Monaten sich auch der Kiefer verändert hat und die Prothese nicht so ganz sitzt, dadurch Luft in dem Bereich ist und sie erstmal mit Haftcreme sozusagen zum Halten bekommen wird, bis man im Idealfall nochmal zum Zahnarzt geht, entweder eine Unterfütterung durchnimmt oder einen neuen Zahnersatz anfertigt.
Ja, spannend. Vielen Dank. Ich würde mal rüberschwenken zum Thema Zahnbehandlung. Das hast du vorhin auch schon kurz angesprochen, zum Thema Füllungen, Wurzelbehandlungen. Wie ist denn da der Unterschied zwischen den Leistungen, die die gesetzliche Krankenversicherung zahlt und dem, was man so machen kann und vielleicht auch machen sollte?
Kommen wir zum Punkt Füllung. Also Füllungen werden im ästhetisch sichtbaren Bereich, also meistens nur in den vorderen Zehen, also das heißt zu den Frontzehen, die weißen Füllungen, sage ich mal, das sind die meisten die Kunststofffüllungen, im Volksmund einfach die weißen ästhetischen Füllungen, die werden dann von der Krankenkasse in der Regel übernommen. Und alles, was nach diesem Frontzahnbereich ist, also ab dem Backenzähnen aufwärts, also den Prämolaren, Molaren Bereich, wird nicht übernommen. Auch bei Kindern, die über 16 sind, wird es auch nicht übernommen. Was übernommen wird, sind, da kann der Zahn, viele benutzen immer noch Amalgamfüllung. Das wird übernommen. Ansonsten, oder es sei denn, der Patient ist schwanger oder stillt, dann kann man noch einen Antrag sozusagen, also kann man noch Kunststofffüllung über die Krankenkasse bei diesen Patienten durchführen. Ansonsten wird die ästhetisch weißen, also die zahnfarbene Füllung werden nicht übernommen. Und dann kommt es darauf an, was man für eine Füllung haben möchte. Möchte man eine Kunststofffüllung haben? Möchte man ein Keramik-Inlay haben? Und da kommen Kosten zu, im günstigsten Fall bei einer sehr, sehr kleinen Füllung von 30 Euro bis, bei einem Inlay bis zu 400 Euro in der Regel. Es gibt natürlich aber auch wieder Preise, die von bis zu sind. Aber das ist dann, die Regel.
Ich dachte, Amalgam ist gesundheitsschädigend. Und trotzdem wird es noch verwendet?
Man darf es noch verwenden, ja. Wir verwenden es nicht, aber viele Zahnärzte verwenden das noch. Das muss man auch überlegen. Also was ist gesundheitsschädigend? Es ist ja in dem Bereich, in dem Moment, wo das Amalgam, das Quecksilber, also durch die Dämpfe in den Zahn sozusagen appliziert wird und auch dementsprechend dann rausgenommen. In dem Moment ist es sozusagen gesundheitsschädigend. Es gibt natürlich Patienten, die eine sehr, sehr schlechte Mundhygiene haben. Amalgam ist aber auch eine Art Substanz, die von Bakterien sozusagen gemieden wird. Und wenn jemand wirklich bettlägerig ist, eine schlechte Mundhygiene hat, körperlich eingeschränkt ist, da benutzen doch viele Kollegen auch gerne Amalgam, damit nicht so schnell wieder Karies, Bakterien unter die Füllung an den Bereichen rankommt.
Ich habe zum Beispiel noch Amalgamfüllungen und der Zahnarzt hat mir geraten, sie drin zu lassen, weil sie beim Rausnehmen in dem Moment giftiger wären, als wenn ich sie einfach drin lasse.
Genau, in dem Moment, wo das Amalgam appliziert wird oder rausgenommen werden durch diese entsprechenden Stoffe, die dann gelöst werden, das ist das Gesundheitsschädliche dabei.
Ach, spannend. Bei einer Freundin wurde das jetzt, haben sie die Füllung rausgenommen, weil man gesagt hat, das ist ja schädigend.
Nur beim Rein- und Rausmachen.
Geld.
Aber das wusste der Zahnarzt schon vor 10 Jahren bei mir damals, als ich das nämlich gefragt habe. Der hat damals schon gesagt, nur beim Rein- und Rausmachen.
Genau, beim Rein- und Rausnehmen.
Was würdest du schätzen, wie viel Füllungen hat man so im Laufe seines Lebens, so durchschnittlich?
Da kommt es auch wieder auf die Hygiene an. Und im Durchschnitt denke ich, also ich kann es wirklich nicht sagen, das ist so unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben gar nichts, es gibt Menschen, die haben 2, 3, es gibt auch Menschen, die haben wirklich an jedem Backenzahn eine Füllung, weil die noch nie was von Zahnseide gehört haben bis 24. Lebensjahr.
Ich will halt am Ende mal gucken, was denn so an Kosten eigentlich auf einen zukommt. Wenn man, also so jetzt im Durchschnitt mit Implantaten und Füllungen und was das dann so im Laufe des Lebens oder bis zum 60. Lebensjahr kostet und was dann demgegenübergestellt eine Zahnzusatzversicherung kosten würde.
Ja, ist eine gute Rechnung, die macht ja total Sinn.
Ja, das macht wirklich Sinn. Es ist aber wirklich individuell. Das ist,
So ist das bei Versicherungen ja grundsätzlich, ne? Dass man nie weiß, was kommt auf einen zu. Aber man kann ja mal so eine grobe Rechnung aufstellen.
So, jetzt weiß ich, du bist keine Kieferorthopädin, das hast du gesagt, aber jetzt meistens sind ja dann die Patienten wahrscheinlich bei euch und ihr schickt sie dann zum Kieferorthopäden. Was würdest du schätzen, wie viel Prozent der Kinder brauchen eine Zahnspange?
Also es kommt darauf an, was brauchen, was von den Krankenkassen dementsprechend übernommen wird, was die Richtlinien sind oder auch was wollen. Weil es wird ja immer wieder so sein, dass alles ästhetischer wird, alles wird sehr, sehr, ich würde es nicht sagen oberflächlicher, aber es wird einfach alles ästhetischer. Leute achten, Menschen achten sehr, sehr auf ihr Äußeres. Und ich finde auch so wie die Augen, die Gesichtshaut gehören, so ein schönes, gesundes Lächeln auch dazu. Und dazu gehört mittlerweile auch in vielen, vielen, bei vielen Menschen auch gerade Zähne. Gerade Zähne, die harmonisch miteinander, also vom Unterkiefer und zum Oberkiefer stehen, mit dazu. Und viele wollen, auch wenn es nicht gerade medizinisch angebracht ist, doch ihre gerade Zähne haben. Und das sind teilweise schon 90% der Jugendlichen, die dann, ob medizinisch erforderlich oder nicht erforderlich ist, unbedingt diese Zahnspange haben wollen, beziehungsweise auch die Eltern.
90% hast du gesagt?
Also 90% von den jungen Patienten, die wir da haben, entweder hatten sie eine Frühbehandlung schon als Kinder und brauchen das dementsprechend nicht mehr, oder die haben teilweise leicht schiefe Zähne und möchten die begradigt haben.
Wow.
Wenn sie es damals nicht haben, also es wird immer mehr. Früher war das nicht so viel, Anja.
Ja, das weiß ich, denn in unserer Klasse, die komplette Schulzeit betrachtet, hatte, glaube ich, einer eine Zahnspange oder zwei.
Sieht man ja auch bei Helenes Tochter. Es fängt schon, sie ist auch in der Klasse meiner Tochter, es fängt schon so auf mit Frühbehandlung an.
Wir gehen jetzt auch, ja.
Ja, dass die später nicht so ja intensiv 2-3 Jahre lang mit Brackets dann so ihr Leben verbringen müssen.
Wobei es bei meiner Tochter daran liegt, dass sie einen Kreuzbiss hat, also dass der Kiefer einfach zu klein und die nachfolgenden Zähne werden auch keinen Platz haben. Also da stehen jetzt schon die Milchzähne ganz eng beieinander. Und also das wundert mich nicht, weil ich hatte das tatsächlich auch. Und bei der Kleinen, die ist jetzt 4, schieben sich schon im Unterkiefer die Zähne übereinander. Also da werden die nachfolgenden Zähne auch keinen Platz haben. Die wird auch eine Zahnspange brauchen.
Haben Sie das jetzt schon gemacht mit 5 Jahren?
Ja.
Und wie verankern die das?
Das ist eine lose Zahnspange, die sie nur nachmittags und abends trägt.
Genau, und wo verankert die das? In den Milchzähnen, wenn die verankert?
Ja, genau. Also sie sagt, es ist ein bisschen schwer mit den Milchzähnen, weil es ja noch nicht so viele Backenzähne sind. Das heißt, es hat auch ein bisschen gedauert und rumgetüftelt, bis die wirklich gehalten hat. Und die wird dann pro Woche 0,2 Millimeter weitergestellt. Ja, und das funktioniert ganz gut. Also sie haben gemeint, dass die Behandlung so 1,5 Jahre dauern wird. So der Plan. Und genau, also da hat es was damit zu tun, dass, also gar nicht, dass die Zähne schief sind, das sind sie nicht, sondern dass quasi der Kiefer zu klein sein wird und die Zähne nicht reinpassen.
Aber das ist interessant, weil normalerweise schicken, also es kommt wahrscheinlich von Fall zu Fall drauf an, es kommt drauf an. Normalerweise schicken die Kieferorthopäden, also die Patienten, wenn die bleibenden vorderen Schneidezähne und die ersten bleibenden Molaren, die 6-Jahr-Molaren, wenn die dann schon durchgebrochen sind. Und da machen die dann meistens erst die Frühbehandlung. Das ist dann meistens so ab 7. Aber Hut ab, dass sie das jetzt so gut durchgekriegt haben. Und auch deine Tochter so gut mitgemacht hat mit den Abdrücken. 5 ist ja noch ein ganz, ganz zartes Alter.
Das war auch hart, echt. Vor allem haben sie beide gemacht. Also sie haben halt unten und oben Abdrücke gemacht, obwohl sie für unten gar keine brauchten. Und unten war okay. Das hat sie noch mitgemacht und oben mussten wir dann 2-mal hin, weil da hat sie dann echt gewürgt und das haben die eigentlich echt ganz toll gemacht beim Arzt und so. Aber das war so, ey Leute, macht doch erst oben. Warum fängt ihr denn unten an?
Ja, die müssen das wahrscheinlich ausmessen. Also sie brauchen beide Modelle. Es muss ausgemessen werden. Es muss die Distanz herstellen. Das Labor muss es auch herstellen. Die müssen auch dementsprechend, also auch aus forensischen Gründen, man muss ja schon irgendwie angeben können, auch später bei der Krankenkasse, warum man was gemacht hat.
Ja, das musste auch, also es wurde von der Krankenkasse auch nochmal spezifisch geprüft. Also wer kriegt irgendwann nochmal einen Brief, dass sie dann ein Gutachten schicken oder irgendwie ein Gutachten haben wollten und so. Hm.
Ja, vor allem für dieses Alter ist es auch sehr, sehr jung. Normalerweise warten die ein bisschen ab.
Ja, meine Tochter ist 9 und wird jetzt geschickt, auch zum Kieferorthopäden.
Ja, die Zahnärztin meinte, sie sollen mal Kieferorthopäden draufschauen. Also sie hat auch gesagt, sie glaubt nicht, dass jetzt schon was gemacht wird, aber dass die es einfach schon mal gesehen haben. Und die Kieferorthopäden haben gesagt, so nee, das kann man jetzt schon gut machen. Und sie macht's echt super. Sie findet es auch echt gut. Also ich weiß noch, ich hatte eine lose Zahnspange, so mit 9 oder 10. Ich habe das Ding kaum getragen irgendwie. Also da ist es, glaube ich, ganz gut. Je früher, desto besser. Sie feiert, dass sie eine Zahnspange hat. Ich habe eine Zahnspange.
Aber ja, aber in dem Alter geht das noch, das stimmt. Aber machen die auch schon Feste in dem Alter?
Nee.
Nee, ne?
Weil da geht's ja, also korrigier mich, aber bei den Festen geht's ja wirklich um Zahnstellung, also dass die Zähne gerade sind. Und dabei darum geht's ja bei Sophie gar nicht, da muss ja der Kiefer weiter werden.
Nee, ich meinte jetzt auch schon bei unseren, ne? Also jetzt Jose und meine Tochter müssen ja jetzt beide zum Kiefernorthopäden.
Da muss schon, die bleibenden Zähne müssen auch dementsprechend da sein. Die müssen schon durchgebrochen sein. Es gibt natürlich auch immer wieder Nichtanlagen. Da muss man halt die Milchzähne mit reinbringen. Aber in der Regel bei festen Zahnspangen warten die ab. Beziehungsweise auch wenn sie nicht komplett durchgebrochen sind, dass man so ein bisschen an denen entlang fährt.
Das war jetzt pures Interesse, weil meine Tochter sagt, sie hat keinen Bock auf eine Zahnspange. Ich kann das auch verstehen, aber so eine Lose würde sie bestimmt schon noch akzeptieren für den Moment. Weil dann muss sie ja nicht in der Schule und so damit rumlaufen.
Wie ist denn das mit den Kosten? Wir hatten vorhin schon mal kurz angesprochen, bei uns ist es jetzt so, dass wir erstmal einen Teil selbst tragen und dann aber zurückbekommen, wenn die Behandlung erfolgreich ist. Ist das bei anderen Arten von Zahnspangen genauso? Also im Prinzip hast du es vorhin schon beantwortet, dass wenn man weiße Brackets haben will, man den Eigenanteil selbst zahlen muss. Aber ist es so, dass ein Großteil der Behandlung von der gesetzlichen bezahlt wird?
Ja, also wenn der Antrag in die Krankenkasse gegangen ist und die Krankenkasse es dementsprechend genehmigt hat und es ist auch in den Richtlinien, ist der Krankenkasse und unbedingt aus funktionellen Gründen eine Behandlung durch festsitzende Zahnspangen erforderlich ist, dann wird auch ein größten Teil mit übernommen. Ein Teil tragen, auch so jetzt wie bei euch bei der Frühbehandlung tragen auch die Eltern, wird dann dementsprechend dann nach der Behandlung dann auch zurückerstattet. Es gibt natürlich aber auch Fälle, wo gerade so eine funktionelle Behandlung abgelehnt wird, weil es nicht in den Richtlinien, also nicht richtlinienkonform ist und es nur eine ästhetische Option wäre, dann müssten die Patienten oder die Eltern dementsprechend das komplett selber tragen.
Das sind dann diese Unterschiede mit Kieferorthopädie Stufe 1, 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich, oder? Also weil in den Zahnzusatzversicherungen wird unterschieden Kieferorthopädie 1 bis 3 und 4 bis 5 und da sind dann oft die Übernahmerichtlinien unterschiedlich. Hat das dann was damit zu tun?
Da müssten wir am besten jemanden von der Kieferorthopädie fragen. Das müssten die dann nochmal schauen. Also ich weiß, es gibt diese Richtlinien, je nachdem, was man überschreitet oder nicht.
Das fand ich sehr spannend. Also vielen Dank dafür, weil nämlich ungefähr der preisliche Unterschied, wenn Kieferorthopädie enthalten ist bei einer Zahnzusatzversicherung für Kinder, sind so 10 Euro im Monat, dass die Versicherung teurer ist. Und das sind, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf 12 Jahre beispielsweise, sind das 1440 Euro, die man allein für den Einschluss von Kieferorthopädie bezahlt. Da bleibe ich dabei, ob das wirklich fraglich ist, ob man das dann braucht, wenn die Behandlung medizinisch notwendig ist, ja doch der Großteil von der Kasse gezahlt wird.
Ja, also der Großteil wird ja von der Kasse bezahlt, wenn der Patient aus medizinischen notwendigen Bereichen das braucht. Nur wenn jemand eine kleine Zahnfehlstellung hat, weil die Zähne schief sind und das unästhetisch ist und man das dementsprechend korrigieren möchte, müsste es dann halt auch komplett privat getragen werden. Aber dann müsste man wirklich schauen, was genau in den Richtlinien auch der Versicherung drin steht, was für einen Vertrag man unterschreibt, was die dann bezuschussen würden oder nicht. Wir haben auch Patienten, die jetzt 30 sind und durch lose Zahnspangen, nicht durch Zahnspangen, sondern durch Aligner ihre Zähne korrigieren und die dann halt auch eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen haben, die das auch zu einem bestimmten Prozentanteil mit übernehmen. Und das sind ja auch Kosten von mehreren tausend Euro. Und die werden auch von dieser Zahnzusatzversicherung mitgetragen. Die beinhaltet aber auch noch Zahnreinigung und andere Bereiche auch nochmal mit drin.
Das ist spannend, weil es kaum Zahnzusatzversicherungen gibt, die Kieferorthopädie im Erwachsenenalter beinhalten. Also außer bei Unfall natürlich, also wenn da irgendwas passiert ist. Aber Zahnkorrektur ist eigentlich nicht mehr einschließbar. Weil klar, also es wissen die Versicherungen auch, das ist ja ein Fass ohne Boden, weil natürlich, wenn es bezahlt wird, jeder irgendwie sich seine Zähne wahrscheinlich korrigieren lässt.
Also das ist das, was ich von Patienten jetzt gehört habe, die dann selber gesagt haben, die haben jetzt eine Zusatzversicherung, die das dementsprechend halt übernommen hat.
Und dann habe ich noch das spannende Thema Zahnreinigung mitgebracht, also zumindest bei mir nicht unumstritten. Wie würdest du es einschätzen? Also wie oft empfiehlst du eine professionelle Zahnreinigung pro Jahr?
Zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr mal zur Kontrolle und dann zumindest auch mal Zahnstein entfernen, die Verfärbung. Also es gibt auch Patienten, die haben auch eine Zahnfleischerkrankung oder sind manuell nicht gerade sehr, sehr flexibel. Die sollten dann, wenn möglich, öfters zur Zahnreinigung aber einen kleinen kurzen Besuch abstatten, dass zumindest auch mal Zahnstein entfernt wird, ein bisschen die Verfärbung und der Plaquebereich, vor allem genau in den Zahnhalsbereichen, dass es schön sauber ist dort. Und auch bei Patienten, die natürlich auch Implantate haben, Zahnersatz, da muss dementsprechend nochmal gründlicher zu Hause manuell gearbeitet werden und auch regelmäßiger nochmal ein Kontrolltermin und Reinigungstermin beim Zahnarzt. Dann gibt es auch wieder Patienten, wo es wirklich also zweimal im Jahr vollkommen ausreicht oder sogar nur einmal im Jahr. Weil die zu Hause schon so vorbildlich putzen und auch dementsprechend halt auch eine Speichelzusammensetzung haben, die dazu führt, dass auch nicht so viel Zahnstein entsteht und auch die Zahnflächen auch sehr, sehr glatt sind, dass sich nicht so viel da anheftet. Also diese Kombination aus vielen Bereichen macht es.
Ich habe gerade mal so mitgerechnet und bin so auf, also ich habe mal so geschätzt, man braucht so 5 Implantate vielleicht. Ah gut, jetzt habe ich das Gebiss noch gar nicht dabei. Naja, das lassen wir mal weg. Also so 5 Implantate im Laufe des Lebens, so 4 Füllungen habe ich geschätzt und 2-mal im Jahr eine Zahnreinigung für ungefähr 100 Euro. Bei 35 Jahren bin ich da auf 6.000 Euro gekommen. Und in Summe damit so auf 17.000 Euro, was man so für Zähne ausgeben kann. Wenn ich das durch 35 Jahre mal teile, sind wir bei 485 Euro pro Jahr. Durch 12 wären das so 40 Euro im Monat, wenn man das runterrechnet, was man so für Zähne ausgeben kann. Und da sind auf jeden Fall... Also dafür gibt es auf jeden Fall Zahnzusatzversicherung für den Kurs. Liegen wir da schon bei Versicherungen, die auch 100%, also teilweise bis zu 100% Zahnersatz leisten. Das ist ja immer nochmal so der Punkt, ist einen gewissen Teil zahlt die gesetzliche und dann von dem, was übrig bleibt, zahlt die private wieder einen prozentualen Anteil. Genau, wie oft ist Zahnreinigung enthalten? Wie ist es mit Zahnbehandlungen? Aber das haben eigentlich die meisten ganz gut drin. Genau, und dann gibt es da Unterschiede in der prozentualen Übernahme. Aber ich sag mal so bei 80-90% Übernahme der Kosten von dem, was quasi noch übrig bleibt, liegt man so bei 20-30 Euro, so bei einem Alter von 30 bis 40. Bei den Versicherungen muss man dazu sagen, die werden teurer mit dem Alter. Das heißt, wenn man jung anfängt, und ich glaube, ich habe gerade letztens, genau, habe ich es nämlich für Kinder gerechnet, da waren es irgendwie 4-5 Euro pro Monat für Kinder. Ohne Kieferorthopädie, gleich 15 Euro mit Kieferorthopädie. Und das wird dann mit dem 20. Lebensjahr teurer und dann mit dem 30., 40., 50., sodass man dann bei, also wenn man dann 60 ist, deswegen hatte ich nach 60 gefragt, weil dann werden die Versicherungen deutlich teurer. Da liegt man dann schon so bei 60, 70 Euro pro Monat, weil es natürlich für die Versicherung auch wahrscheinlicher wird, dass sie da leisten müssen. Kann man da aber... Also so, wenn wir das im Durchschnitt hochrechnen, kann sich das auf jeden Fall lohnen, eine Zahnzusatzversicherung zu haben. Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe José.
Ja, und vor allen Dingen für all die Fragen, die du beantwortet hast.
Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, hier dabei sein zu dürfen.
Gibt es Sachen, die du uns gerne fragen möchtest?
Wie wird das denn gehandhabt, wenn jemand eine Versicherung haben möchte für seine Kinder? Weil es gibt so einen riesen Versicherungsdschungel. Und es ist auch immer dieses Kleinkarierte. An wen gibt es eine Verbraucherzentrale? Wendet man sich an euch? An wen? Also, so dass man so das Beste daraus bekommt und nicht, dass man denkt, man hat eine Versicherung abgeschlossen, die dann doch alles mit beinhaltet. Und am Ende, wenn es drauf ankommt, zieht sich die Versicherung zurück und bezahlt nur das, irgendwie den doppelten Zuschuss, was die Krankenkasse bezahlt. Wie jemand, der ein totaler Laie ist, der es auch keine Ahnung hat von Zahnmedizin oder von Versicherung, wie geht er da am besten vor?
Also ich würde immer raten, zu einem Makler zu gehen, um quasi möglichst viele Angebote zu bekommen. Also nicht zu einer Versicherung. Also ich weiß, die Ergo bietet an, dass man da eine Versicherung abschließen kann, wenn es schon zu spät ist. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere Versicherungen, die das tun. Das würde ich immer nicht empfehlen, weil dann die Versicherung natürlich deutlich teurer ist, weil natürlich lassen die sich das bezahlen. Also aus Sicht der Versicherung will ich doch keinen Kunden, von dem ich schon weiß, dass ich da direkt erstmal leisten muss. Das heißt, das ist eine finanzielle Geschichte. Und wenn ich denke, dass da vielleicht mal was kommen könnte, dann quasi an einen Vermittler wenden, der viele Versicherungen im Angebot hat und dann da einfach mal einen Vergleich rechnen. Also ich meine, wir haben so alle so gute Vergleichsprogramme, die auch gegenüberstellen, was es denn jetzt wirklich beinhaltet und was nicht und zu welchem Prozentsatz. Ich mache es in einer Beratung immer so, dass ich frage, was es denn sein soll. Also ich mag so Autometaphern, ob es denn eher so der Polo sein soll oder der Porsche. Weil es gibt halt Versicherungen, die zahlen 75% Zahnersatz und halt auch keine Zahnreinigung und keine Kieferorthopädie. Das ist so das kleinste Package, kostet dann auch irgendwie nur 7-8 Euro im Monat. Die leistet dann aber auch wirklich nur, wenn es irgendwie ans Eingemachte geht, also wenn es wirklich teuer wird. So für Füllungen und so zahlt die nicht. Kann man machen, finde ich. Also kann man ausrechnen. Oder wir haben im Unternehmen eine Zahnärztin, die uns gerne weiterempfiehlt. Die empfiehlt immer die 100% Tarife. Also die, wo wirklich alles enthalten ist, sie hat auch zwei Lieblingsversicherungen. Das heißt, da kommen die Kunden schon immer und sagen, ich hätte gern die oder die. Die Zahnärztin hat gesagt, das sind die besten. Und sind sie tatsächlich auch. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Gesellschaften, die sie da empfiehlt, die wirklich dann alles beinhalten. Also ich sage mal, das ist das Rundum-Sorglos-Paket, also der Porsche. Und der kostet dann halt auch, je nachdem wie alt man ist, 40, 50 Euro im Monat. Und dann, finde ich, kommt es darauf an, was bin ich bereit zu zahlen und was, glaube ich, wie hoch ist das Risiko? Also wenn ich weiß, ich habe sehr, sehr gute Zähne und habe da irgendwie noch keine Füllungen und sowas, sondern ich brauche die wirklich, wenn es richtig teuer wird, kann ich auch guten Gewissens den günstigen Tarif empfehlen, der dann halt auch nicht dafür sorgt, dass man gar nichts mehr zuzahlen muss, aber einfach deutlich weniger. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, in meiner Familie liegt es quasi in der Familie und meine Zahnärztin sagt, ich muss eigentlich viermal im Jahr zur Zahnreinigung, dann ist es halt eher der teure Tarif, weil der lohnt sich dann in jedem Fall. Ja, und das Thema Kieferorthopädie bei Kindern, da bin ich, also ja, wie gesagt, so hin und her gerissen. Ich hatte es mit einem Kunden mal ausgerechnet, dass das wirklich 1.400 Euro sind, die man da mehr zahlt, so im Laufe des Kindseins. Und ob sich das wirklich rentiert, wenn man noch gar nicht weiß, ob die Kinder medizinisch notwendig eine Zahnspange brauchen, bin ich da auch wieder bei Anjas Lieblingssatz von mir, es kommt drauf an. Ich finde, da kommt es drauf an, bin ich bereit, das Risiko einzugehen, dass ich das Geld dann vielleicht zahlen muss? Oder zahle ich das ganz sicher an die Versicherung? Weil wenn ich es nicht brauche, habe ich es trotzdem an die Versicherung gezahlt. Also lege ich selbst Geld zurück und hoffe, dass es nicht passiert. Oder gehe ich auf Nummer sicher und möchte das absichern, um dann da wirklich auf der sicheren Seite zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, darum geht es halt einfach, dann rauszufinden, was wünschen sich die Kunden? Also was darf es sein? So, was sind Sie bereit auszugeben? Welche Leistungen hätten Sie gern? Welche Leistungen sind wirklich wichtig? Ja, und das rauszufinden. Also da nicht gleich zu sagen, so, es muss der teure Tarif sein für 50 Euro im Monat, sondern dann auch rauszufinden, reicht es vielleicht auch das so? Ich habe das Notwendigste abgesichert, wenn es teuer wird, aber mehr braucht es dann auch nicht.
Und ich breche da immer noch ganz gerne eine Lanze für Maklerinnen und Makler. Ich halte das auch für wichtig, dass man sich einen etablierten Makler oder Maklerin sucht, weil die auch Erfahrung haben mit den Versicherungen. Also was passiert im Schadenfall? Also wie gut leisten die? Wie schnell leisten die? Wie ist der Support? Wie ist der Service und so weiter? Das wissen in der Regel Makler und Maklerinnen, die sich schon länger mit der Thematik beschäftigen.
Ja, genau. Also brauche ich einen Heil- und Kostenplan oder wird es auch ohne Heil- und Kostenplan erstattet? Ja. Und wir haben immer ganz zwei spannende Fragen zum Schluss. Die erste ist, welche Menschen inspirieren dich?
Ich denke Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Courage haben. Die sehr viel Courage haben, jetzt nicht nur in der heutigen Zeit, sondern auch in der damaligen, die von, ja, sagen wir mal, ich glaube, ich hatte mit einer Freundin auch schon das Gespräch von Sophie und Christoph Scholl bis Nelson Mandela bis in der heutigen Zeit, die wirklich mit sehr, sehr viel Courage sprechen, sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen, sich gegen Doppelmoral, gegen Rassismus jeder Art einsetzen. Also die inspirieren mich sehr, sehr. Und obwohl sie selber wissen, dass sie viel verlieren könnten, dass sie selbst in Gefahr sein könnten, aber trotzdem so ihre Werte nicht aufgeben und sich für etwas einsetzen.
Das hast du schön gesagt.
Und welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Zuletzt Also ich habe gerade 2 Bücher, wie man am besten Kindern also das Lernen noch so ein bisschen intensiver beibringen kann, näher bringen kann. Und was mich sehr inspiriert hat, war nochmal, das hatte ich schon mal angefangen zu lesen, ich habe es wieder gelesen, auch wegen der heutigen Zeit jetzt auch wieder diese ganzen Konflikte und auch was in den Medien viel propagiert wird. Das war ein von damaligen Leopold Weiss. Das ist ein geborener Jude gewesen ich musste jetzt im jetzigen Ungarn, also nicht, dass ich das Falsches sage. Und der war Journalist, der war Botschafter später auch. Der hat die Welt bereist, ist dann irgendwann ins damalige Arabien reingegangen. Und war so fasziniert von der Einfachheit, von der Gastfreundschaft der Leute dort und hat sich mehr und mehr mit der Kultur beschäftigt und ist dann dementsprechend zum Islam dann konvertiert, hat dann ganz viel, er war damaliger Jude, ist dann zum Islam konvertiert, er war ein Journalist, hat auch seine Frau damals, die war auch etwas älter als er, als er geheiratet hat, die sind auch drüber gegangen, sind auch nach Mekka und Medina gegangen, sie ist dann leider dort gestorben, durch die Reise. Und er hat wirklich, also sein Buch, also ich glaube, das damalige Leopold Weiss, der hat seinen Namen dann geändert in Mohammed Assad. Und also und wie er schreibt, es war nicht nur ein Journalist, er ist ja ein talentierter Schriftsteller gewesen. Also das ist so, man sagt sozusagen in der islamischen Welt dazu, das ist so das deutsche Geschenk, weil er so viele Werke verfasst hat, das ist so das deutsche Geschenk an den Islam selber. Man hat versucht, immer so eine Brücke aus beiden Welten zu erschaffen. Und wie er dieses Buch geschrieben hat, der ist so unglaublich talentiert. Unglaublich talentiert.
Ja, das ist ein guter Tipp, das nehmen wir mit. Ich sehe schon, dass Helene schon mitmeißelt.
Sehr spannend. Vielen Dank für den Tipp.
Und vielen Dank für das Gespräch, Hussein.
Vielen Dank, hier dabei sein zu dürfen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Da waren viele, viele neue Infos. Ich hoffe auch für unsere HörerInnen, viel, was man mitnehmen kann, um nochmal zu überlegen, brauche ich eine Zahnzusatzversicherung oder nicht. Ja, sehr spannend. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
Ja, ebenso. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.